Halleluja, ich bin so ermutigt worden und habe neu geschätzt, dass wir so ein wunderbares Erbteil haben. Wir haben ein Losteil. Ja, das heißt, uns ist etwas zugeteilt worden von Gott. Ja, ich danke meinem Vater, der so ein Erbteil mir bereitet hat. Ja, ich war es nicht wert, aber der Herr hat mich herausgerettet aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Ja, und es ist dieser Sohn, der dem Vater wohlgefällig ist. Ja, er ist nicht nur Gottes Sohn, sondern Gott hat in ihm etwas gefunden, was ihm gefällt. Ja, das ist etwas Wunderbares. Wir denken immer nur dran, was gefällt mir, was möchte ich gern, was brauche ich von Gott. Aber Gott möchte etwas auf dieser Erde haben, an dem er sein Wohlgefallen hat. Und vor 2000 Jahren kam der Sohn auf diese Erde und Gott sagt mehrmals, mindestens zweimal, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Und er sagt auch noch auf dem Berg zu den Jüngern, auf ihn hört. Und dann seien sie niemand als Jesus allein. Und wir möchten in diesen Tagen auch niemand sehen als Jesus allein. Gell? Er ist der Sohn der Liebe, gell? Den Gott so sehr liebt. Ja, und er ist für uns ans Kreuz gegangen und hat so vieles auf sich genommen. Warum? Um auch aus uns etwas zu machen, zum Lob seiner Herrlichkeit. Das ist sein Ziel in dem allem. Ja? Und dieses Erbe, das wir empfangen haben, ist Christus in allen seinen Facetten, in allem, was er für uns ist, was er getan hat, was er für uns sein möchte. Christus ist alles für uns. In ihm ist alles, was Gott uns zu geben hat. Und das ist unser Losteil. Lobt den Herrn. Und der Psalmist sagt, ich weiß von keinem Gut außer dir. Das ist Psalm 16. Und dann heißt es hier, der Herr ist der Anteil meines Erbes und mein Becher. Du erhältst mir mein Erbteil. Das Los ist mir auf liebliches Land gefallen. Ja, mein Erbteil gefällt mir. Lob den Herrn. Der Herr hat uns ein wunderbares Erbe nicht nur verheißen, sondern schon gegeben. Aber jetzt ist die Frage, was machen wir damit? Ja, es gibt im Deutschen ein Sprichwort oder ein Saying. Eigentum verpflichtet. Eigentum verpflichtet. Das steht sogar in der Verfassung, sagt der Hartmut. Herr Jesus. Ja, das heißt, wir müssen mit diesem Erbe wissen, was wir damit zu tun haben. Was wir damit anfangen können und sollen. Ja. Und es muss auch etwas dabei herauskommen. Nicht nur, dass wir alle was bekommen haben. Ah, wir sind so reich, Christus ist so reich. Nein, er möchte etwas haben. Das steht auch im ganzen Kolosserbrief, können wir das immer lesen. Dass es Frucht bringen soll und wachsen, das, was wir empfangen haben. Ja, wir müssen damit auf Arbeiten lernen, auf diesem guten Land. Ja, und da muss ein Ergebnis hervorkommen, eine Frucht, die Gott zufriedenstellt. Das ist wunderbar, lobt den Herrn. Und diese Frucht sehen wir auch in dieser Einheit, wenn wir zusammenkommen. Jeder von uns hat so ein Stück dieses Erbes, hat ein Erbe empfangen. Und wir brauchen auch einen Blick dafür, was der Herr in die anderen hineingelegt hat. Da muss der Herr uns die Augen des Herzens erleuchten, dass wir diesen Reichtum dieses Erbes in den Heiligen auch erkennen. Lob den Herrn, das möchte ich auch in diesen Tagen noch mehr ergreifen.
Lob den Herrn. Ja. Ja, Vater, wir danken dir für diese Versammlung, danken dir für dein Sprechen bisher, Herr, und danken dir auch, dass du weiter zu uns reden willst. Danken dir einfach, Herr, für all deine große Gnade, Herr. Amen. Ist das nicht wunderbar? Wir sind versetzt. Versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Allein das ist schon seine wunderbare Tatsache. Das müssen wir genießen. Müssen wir dem Vater Dank sagen. Vorher waren wir unter der Gewalt der Finsternis. Und jetzt sind wir versetzt. In ein wunderbares Reich. Der Herrlichkeit, der Liebe. Vater, wir sagen dir Dank. Amen. Es ist das Reich des Sohnes seiner Liebe. Vielleicht ganz kurz, kleiner Exkurs für solche, die vielleicht noch nicht die Bibel so gut kennen. Die Bibel spricht von Gott als dem dreieinen Gott. Dort finden wir den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Es sind einerseits drei und doch sind sie einer. Es ist nur ein Gott und doch können wir unterscheiden. Den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Hier heißt es, wir sagen dem Vater Dank. Und er hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und in Vers 8 ist es die Liebe der Geschwister im Geist. Ist das nicht diese drei Dinge schon wunderbar? Wir sagen dem Vater Dank, der uns versetzt hat in das Reich seines Sohnes. Und dort fließt die Liebe im Geist von allen Geschwistern her. Amen. Der Kolosserbrief geht in erster Linie um Jesus Christus. Hier ist er der Schwerpunkt. Und ihn wollen wir anschauen. Ihn wollen wir hier noch mehr erkennen und ergreifen. Jeder von uns, oder vielleicht fast alle, die hier sind, die hatten schon eine Begegnung mit Jesus. Es ist nicht nur der historische Jesus, der vor 2000 Jahren ungefähr gelebt hat, sondern wir haben ihn persönlich kennengelernt. Und darum geht es, dass wir ihn noch mehr persönlich kennen, ihn wirklich kennen, wie er ist. Und wenn wir heute hier zusammenkommen, dann ist es auch deshalb, vielleicht in erster Linie, dass wir Jesus sehen. Ja, wir möchten Jesus sehen. Es ist gut, wenn wir alle diesen Wunsch haben, warum wir hier sind. Ich möchte mehr von dem Herrn Jesus erkennen und ergreifen. Er ist so wunderbar. Schon die Jünger haben Jesus kennengelernt und das hat ihr Leben verändert. Vorher waren sie Fischer, waren sie irgendein anderer Beruf, einer war Zöllner oder ja, sonst irgendwo tätig. Aber als sie Jesus kennengelernt haben, das hat ihr Leben völlig geändert. So war es auch für uns. Vielleicht haben wir noch einen gleichen Beruf gemacht, aber wir haben es im Herrn getan. Und das ist ein großer Unterschied. Ob du es nur tust, weil es halt deine Pflicht ist oder weil es dir Spaß macht oder weil du es im Herrn tust. Und so wollen wir Jesus kennenlernen. Und der Herr hat sie berufen und sie sind eine Weile mit ihm gegangen. Und dann hat er drei von seinen Jüngern, wie wir es ja gestern schon auch gehört haben, auf den Berg hochgenommen. Und dort haben sie Jesus in einer ihm bisher unbekannten Weise kennengelernt. Seine Kleider strahlten. Ja, und da kam noch Mose und Elia und hat mit ihnen geredet. Das war eine hohe, große Vision vom Herrn Jesus. Das haben sie nicht wieder vergessen. Bestimmt nicht. Sondern Petrus schreibt danach ja auch noch in seinem Brief. Ja. Der Herr möge uns alle noch mehr erscheinen. Dass wir das nicht vergessen, sondern dass da etwas, eine Vision von Christus in unseren Herzen ist, die uns tief beeindruckt, unser Leben verändert. Es geht darum, dass wir ihn sehen. Ich möchte Jesus sehen, ja. Ich möchte ihn erkennen, ihn ergreifen. Paulus schreibt in seinem Brief an die Galater, ja, dass er vorher auch einer von den Juden war und dann sogar die Gemeinde schlimm verfolgt hat. Aber dann gab es einen Zeitpunkt, da hat es Gott wohlgefallen. Das steht in Galater 1, Vers 15. Galater 1, Vers 15. Als es aber Gott wohlgefiel, der mich von meiner Mutter Leib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, seinen Sohn, ihn mir zu offenbaren. Diese Offenbarung, die brauchen wir alle noch mehr, ja. Er erscheint uns einmal, Paulus ist einmal ganz besonderer Weise erschienen, aber sicher noch in vielen anderen Gelegenheiten seinem Leben ist er ihm noch tiefer, noch vermehrt, noch völliger erschienen. Ja. Und dafür brauchen wir auch Gebet, dass der Geist der Weisheit und der Offenbarung uns die Augen öffnet, den Sohn wirklich noch mehr zu sehen. Am Ende schreibt er dann an Timotheus, ich weiß, an wen ich glaube. Da ist ein festes Wissen in seinem Herzen. Ja, das war nicht nur mal eine Vision, fern, weit zurück, sondern er weiß, an wen er glaubt. Auch wir sollen solche sein. zu sagen, ich weiß, an wen ich glaube und bin ganz gewiss nun, mein Herr ist fähig, Herr. Diese tiefe Gewissheit soll in unseren Herzen allen sein, egal was geschieht. Wenn du ins Krankenhaus musst, beatmet wirst und alles Mögliche geschieht mit dir, du kannst immer noch sagen, ich weiß, an wen ich glaube und bin ganz gewiss, er wird mich bewahren, er wird das anvertraute Gut bewahren. Dem Vater gefällt es, uns seinen Sohn zu offenbaren. Und das ist der Sohn der Liebe, wie es der heißt. Es ist das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das drückt aus, dass Vater und Sohn durch eine innige, tiefe Beziehung der Liebe zueinander haben. Das ist ja deutlich im Johannesevangelium. Wenn wir das lesen, da sehen wir so oft, wie der Sohn seine Beziehung zum Vater ausdrückt und einfach durch sein Reden bezeugt, dass alles vom Vater kommt. Und das Wunderbare ist, in diese enge, vertraute Beziehung will uns der Herr heute hineinnehmen. Als ich nach Stuttgart zu meinem Studium kam, da waren viele Studenten und man kannte sich ja nicht. Und dann haben sich da auch immer so zwei, drei gefunden, die waren dann gut Freund. Aber das waren halt die zwei, da kamst du nicht rein. Du konntest dich jetzt da nicht da in die Beziehung reinsetzen irgendwie. Aber hier ist es was anderes. Der Vater will, dass wir Anteil haben an dieser Beziehung. Das ist nichts Geheimes, sondern er ruft uns hinein in diese Gemeinschaft. Ist das nicht herrlich? Wir wollen Anteil haben daran, an dieser Beziehung. Gut. Einfach das als Vorspann. Und zu zeigen, wie kostbar es ist, den Herrn zu kennen. Aber jetzt möchte ich noch mehr auf diese Verse eingehen. Wer ist dieser Herr? Wer ist Jesus Christus? In diesen wenigen Versen hier steckt unheimlich viel drin. Ich kann bestimmt nicht heute Vormittag alles ausgraben, was da drin steckt. Ja, es ist unmöglich. Ihr könnt dann noch fortsetzen. Aber es ist auch wie so ein Auszug, ein Extrakt. Ja. Und mir scheint, es gibt so ein paar Stellen in der Schrift, da kommt Paulus irgendwie auf den Herrn zu sprechen, wie hier, auf den Sohn seiner Liebe. Und da sprudelt es aus ihm heraus. Da will er einfach erzählen, ja, was dieser wunderbare Sohn alles ist, wie herrlich Christus ist. Und das ist hier so ein Beispiel, ja. Es geht dann bis zum Vers, ja, 23 vielleicht ungefähr, wo er einfach erzählt, wie herrlich ist Jesus Christus. Und so fängt er an. Er ist das Ebenbild Gottes, des Unsichtbaren. Jesus ist das Ebenbild Gottes. Ebenbild heißt es nicht nur wie so ein Foto, sondern das ist der Ausdruck der ganzen Person. Na, man kann das Wort Ebenbild, drückt es vielleicht schon etwas aus. Wer ihn sieht, sagt er, der sieht den Vater. Oder in Hebräer 1, Vers 3 heißt es, er, also der Herr Jesus, welcher die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens ist. Das steckt hier dahinter. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Niemand kann Gott sehen, aber der Sohn, Jesus Christus, durch ihn ist er sichtbar. Er hat ihn uns kundgemacht. Ihn haben sie gesehen, ihn haben sie berührt, ihn haben sie gehört. Jesus ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes. Überhaupt so, um diese Verse in den Kolosser zu verstehen, lest doch mal Hebräer 1 und Johannes 1. Ja, diese zwei Kapitel, die hängen da so zusammen. Dort wird jeweils der Sohn so klar und deutlich vor Augen geführt, der Sohn Gottes. Die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Und dann Johannes Evangelium, dort wird er beschrieben als das Leben, was das Licht
der Mensch, ja, das ist Jesus. Er ist das Wort und an ihm ist das Leben und das Leben ist das Licht der Menschen. Lob den Herrn. Ihm wollen wir begegnen, in Jesus Gottes Herrlichkeit sehen. Und durch dieses Anschauen des Herrn Jesus geschieht etwas mit uns. Wir schauen ihn nicht nur einfach an und ja, dann gehen wir weiter, sondern wer Jesus anschaut, da kommt was in sein Herz hinein. Und da geschieht eine Umwandlung in dir. Das prägt dein Sein, das verändert dich. Wenn du täglich den Herrn Jesus anschaust, du wirst nicht mehr derselbe bleiben können. Da wirst du anders. Das sagt der Paulus auch so wunderbar, ne? In Römer 8, Vers 29. Denn welche der Vater zuvor ersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt, dass sie gleichgestaltet werden sollten, dem Ebenbild seines Sohnes. Hier kommt wieder dieses Wort Ebenbild. Der Sohn ist das Ebenbild des Vaters. Und wir sollen gleichgestaltet werden in dieses selbe Bild. Das ist wunderbar. Doch lasst uns weitergehen. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Dann geht es weiter. Er ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Ja, es ist nicht so einfach zu verstehen. Der Erstgeborene aller Schöpfung. Das heißt nicht der Erstgeschaffene aller Schöpfung, sondern der Erstgeborene aller Schöpfung. Steht auch nicht da, dass Jesus geschaffen wurde, findest du nicht in der Bibel, sondern er ist ewig. Vor aller Schöpfung ist der Herr. Diese Vision haben viele Christen nicht. Ich habe es mal einem Bruder gesagt, der hat mich ganz ungläubig angeschaut, dass der Herr ewig ist. Bevor irgendetwas bestand, war der Herr. Ich möchte es euch beweisen. Die Bibel ist die Grundlage dafür. Hebräer 7, Vers 3. Da bezieht sich der Schreiber auf Melchisedek. Hebräer 7, 3. Er ist ohne Vater, ohne Mutter, ohne Stammbaum, hat weder einen Anfang der Tage noch ein Ende des Lebens. Ist vielmehr dem Sohn Gottes gleich und bleibt Priester für immer. Das ist der Sohn. Geschwister müssen das sehen. Ja? Der hat keinen Anfang. Er besteht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Manche denken, er begann zu leben, als er von Maria geboren wurde. Irrtum, stimmt nicht. Die Bibel zeigt es anders. Ja? Er hat keinen Anfang. Er ist ewig. Ja, er besteht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hebräer 1, Vers 10 zeigt noch mehr von dieser Herrlichkeit des Herrn Jesus. Und zwar, was jetzt hier gesprochen wird, bezieht sich nicht auf den Vater, sondern auf den Sohn. Die ganze Stelle hier in Hebräer Kapitel 1 wird alles in Bezug auf den Sohn gesprochen. Und was schreibt er hier? Du, Herr, hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk, schreibt er von dem Sohn. Sie werden vergehen, du aber bleibst, und sie werden alle veralten wie ein Gewand. Aber unser Herr bleibt. Er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Das ist so wunderbar. Alles ist in ihm. Er ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Dann geht es, schreibt er weiter, in ihm ist alles geschaffen worden, in den Himmeln und auf der Erde, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Hier sind drei Präpositionen. Wollen wir ein bisschen mal anschauen. Das erste, alles ist in ihm geschaffen. In Jesus ist alles geschaffen. Zweite ist durch ihn. Durch ihn ist es geschaffen worden. Und das dritte ist, zu ihm hin ist das Ziel. Alles ist Jesus. Es ist in ihm geschaffen, durch ihn und zu ihm hin. Lob den Herrn. Das in ihm, da habe ich lange drüber nachgedacht, was bedeutet das? Was heißt das, in ihm? Am besten verstehe ich es, er ist die Voraussetzung für alles. Wenn du ein Haus baust, dann brauchst du eine Voraussetzung. Brauchst mal ein Grundstück, brauchst Fundamente, brauchst eine Voraussetzung. Alles ist auf ihn geschaffen, ist in ihm geschaffen. Aber es ist auch durch ihn geschaffen. Wie es in Johannes Kapitel 1 heißt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Dann alles ist durch dasselbe geschaffen. Und dieses Wort ist der Herr Jesus. Und durch ihn ist alles geschaffen. Herr, möchten dich schauen. Alles in ihm, durch ihn. Und dann aber auch zu ihm hin. Er ist das, für den es alles ist. Es ist vom Vater geschaffen, in dem Sohn, durch den Sohn, aber auch für den Sohn. In Hebräer heißt es dann, dass der Sohn der Erbe aller Dinge ist. Jesus erbt alles. Alles, das ganze Universum. Und alles besteht in ihm. Weil er die Voraussetzung für alles ist. Wenn du ihn wegnimmst, klappt alles zusammen. Kann das ganze Universum nicht mehr bestehen. Alles besteht in Jesus. Wissenschaftler wissen nicht, wie das Universum bestehen kann. Die Bibel zeigt das. In Jesus. Alles besteht in ihm. In seiner Person. Was wir sehen können, aber auch das, was wir nicht sehen können. Es werden hier dennoch die Mächte und die Gewalten erwähnt. Mächte und Gewalten werden öfters ja in der Bibel erwähnt. Und dort sind sie die Mächte der Finsternis. Sie sind geschaffen, aber sie sind gefallen und haben sich gegen Gott gestellt. Aber sie sind geschaffen und ohne den Schöpfer können sie gar nicht existieren, ohne den, der sie geschaffen hat. Deshalb, als der Herr ans Kreuz ging, hat er die alle mitgenommen und hat sie alle beendet. Das ist zu groß, ja. Alles ist in ihm geschaffen. Auch diese Mächte und diese Gewalten. Deswegen, wir brauchen nicht Furcht zu haben. Der Herr ist viel mächtiger. Er ist über allem. In ihm besteht alles. Auch die Mächte und die Gewalten können uns nichts anhaben, weil wir in seinem Schutz sind. Selbst wenn dies oder jenes geschieht, sondern wir können ihnen widerstehen. Das ist jetzt die eine Seite. Sie zeigt die Seite von meinem Jesus, dass er der Erstgeborene aller Schöpfung ist, dass er der Sohn Gottes ist, der ewig ist. Aber der Herr ist auch Mensch geworden. Und als Mensch, da hat er einen Anfang. Da hat er einen Stammbaum. Als Sohn Gottes hat er keinen Stammbaum. Aber als Mensch hat er einen Stammbaum. Das ist auch so herrlich, dass er eben beides ist. Er ist sowohl wahrer Mensch als auch wahrer Gott. Herr Jesus, wollen wir schauen. In Philipper 2, ja, wird dies so beschrieben. Das ist auch eine von diesen Stellen, wo der Paulus auf Jesus zu sprechen kommt und dann übersprudelt, ja, über die Herrlichkeit des Herrn, ja. Ich lese es mal vor, Kapitel 2 in Philipper, die Verse 6 bis 8. Obwohl Jesus in Gottes Gestalt war, sah er es nicht als einen Raub an, Gott gleich zu sein. Hier nochmal, er ist Gott gleich. Er ist auch Gott, Jesus Christus. Sondern entäußerte sich selbst, nahm eine Sklavengestalt an und wurde den Menschen gleich. Und in der Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Das ist unser Herr. Hat die ganze Herrlichkeit, die er hatte als Sohn Gottes, abgelegt. Und wurde ein schwacher Mensch, der Schlaf brauchte, der Nahrung brauchte, der den ganzen Unbillen der Witterung ausgesetzt ist. Alles das, was wir erfahren, der dann gearbeitet hat, sicherlich die ganzen Nöte als Zimmermann, die man da so hat, eben auch erfahren hat. So hat er sich erniedrigt. Und dann haben sie ihn verachtet, ja, haben ihn widerstanden, haben ihn verspottet und sogar am Ende ans Kreuz geschlagen. Er ist beides, gell? Vielleicht nochmal, diese Herrlichkeit, dass er eben beides ist, wahrer Mensch und wahrer Gott, betont Paulus auch immer wieder. In Römer 9, Vers 5, da sieht man das nochmal so. Denen, die Väter gehören und aus denen der Christus herkommt, nach dem Fleisch. Das ist seine Herkunft nach dem Fleisch. Vom Volk Israel, dem Stammbaum, der aufgelistet ist. Aber der über allem ist, Gott gepriesen in Ewigkeit. Amen. Er ist beides. Gut, und auch Micha 5, Vers 2 drückt es auch aus. Ist von Bethlehem die Rede, dass aus Bethlehem, der herkommen wird, der Israel erlösen wird. Und aber geht es weiter, dessen Ausgänge von der Ewigkeit her sind. Der Messias, der Gesalbte, der vorhergesagt, er ist beides. Und dieser wunderbare Mensch nun, der sich so erniedrigt hat, er ist durch Tod und Auferstehung gegangen und wurde jetzt zu einem Menschen in der Herrlichkeit. Wir haben dieses wunderbare Lied, ein Mensch in der Herrlichkeit. Sein Leben ist in uns. Sein Menschsein, es war zuerst nur auf der Erde, ja, war allen diesen Unbillen hier ausgesetzt. Aber durch Tod und Auferstehung wurde sein Menschsein erhöht, sein Menschsein verherrlicht. Er ist ein Mensch in der Herrlichkeit. Johannes 17, Vers 5 drückt das aus. Und jetzt, Vater, verherrliche mich, du Vater, bei dir selbst, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Der Sohn hatte die Herrlichkeit, aber er hat sie abgegeben, ist Mensch geworden. Aber dann ist er durch Tod und Auferstehung gegangen und der Vater hat sein Menschsein auch verherrlicht. Und jetzt ist er der verherrlichte Menschensohn. Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. Ja. Aber es ist ein Unterschied. Vorher war er einfach ein Mensch. Aber jetzt ist er ein Mensch in der Herrlichkeit. Er sitzt zur Rechten Gottes des Vaters. Und er will uns auch dort mit hineinnehmen, dass wir mit ihm auf seinem Thron sitzen, mit ihm verherrlicht werden, Herr. Man kann sich nun fragen, warum er, der Herr, das alles denn auf sich genommen hat. Ich möchte da jetzt nicht zu viel drauf eingehen, da kann man sehr viel drüber sagen, aber vielleicht 4 Punkte draus. Das erste ist, um Satan zu richten, was ich jetzt hier erwähnen wollte, ja. Das ist geschehen bei seinem Tod am Kreuz. Das steht in Hebräer 2, 14 und 15. Weil nun die Kinder am Blut und Fleisch Anteil bekommen haben, ist auch er in gleicher Weise dessen teilhaftig geworden, damit er durch seinen Tod den zunichte machte, der die Macht des Todes hat. Das ist den Teufel. Und die befreite, die durch Furcht vor dem Tod ihr Leben lang in Sklaverei gehalten wurden. Das ist geschehen, als er starb. Da wurde Satan zunichte gemacht. Ja, er ist auch nur Schöpfung, Satan. Als Jesus starb, ist die ganze alte Schöpfung, alles Alte, beendet worden. Alles Alte hat er mitgenommen und damit auch Satan. Alles ist beendet worden, hat den zunichte gemacht, der die Macht des Todes hat. Lob den Herrn, darauf können wir uns stellen. Satan ist die Macht genommen, auch wenn er uns bedroht, wenn er uns verführt oder was auch immer. Wir können ihn vorlesen hier, dir ist die Macht schon genommen. Du hast keine Macht mehr, der Sohn Gottes hat sie dir genommen. Er steht über allem und wir sind eins mit ihm. Amen. Das zeigt sich auch nochmal in 1. Korinther 15, 45. So steht auch geschrieben, der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen Seele. Ja, der Adam, Garten Eden. Und der letzte Adam zum Geist, der lebendig macht. Wer ist der letzte Adam? Wer ist der letzte Adam? Wer weiß es? Jesus! Jesus ist der letzte Adam. Das heißt, mit ihm hat das ganze adamitische Geschlecht aufgehört. Er ist der letzte Adam. Adam wurde verführt, ja. Und der alte Mensch, die Sünde und der Tod kamen in die Welt durch seine Übertretung. Aber es gibt einen letzten Adam, der hat das alles beendet. Das ist Jesus. Er ist der letzte Adam. Und mit dem letzten Adam, er ist ja der letzte, damit hört der Adam auf, ne? Hat auch die ganze alte Schöpfung beendet. Ja, lob den Herrn, so hat er Satan beendet, bin vernichtet, die alte Schöpfung beendet. Das sind die zwei negativen Dinge. Aber das hat nicht nur zwei negative Dinge hervorgebracht, sondern auch zwei positive. Das lesen wir in 2. Korinther 5, Vers 17. Das betrifft jetzt auch wieder uns. Die Verse, wo uns betreffen, die genieße ich immer noch viel mehr. Lob den Herrn. Daher ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung da. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist neu geworden. Jesus hat die neue Schöpfung hervorgebracht. Durch Tod und Auferstehung. Er ist der Erstgeborene aller Schöpfung und er ist der Erstgeborene aus den Toten. Ja, das diese zwei Dinge. Einerseits der Erstgeborene aller Schöpfung als der Sohn Gottes. Andererseits der Erstgeborene aus den Toten als der Sohn des Menschen. Ja. Und da hat er die neue Schöpfung hervorgebracht. Und an ihr haben wir Anteil. Jeder, der Jesus aufgenommen hat, der hat Anteil an dieser neuen Schöpfung. Eine neue Schöpfung ist in dir. Als ich getauft wurde, da ist dieser Vers mir so lebendig geworden. Da habe ich gejauchzt. Halleluja, ich bin eine neue Schöpfung in Jesus. Halleluja, das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Der Herr hat das hervorgebracht. Durch seinen Tod und seine Auferstehung. Die neue Schöpfung. Und mit der neuen Schöpfung auch den neuen Menschen. Das ist etwas sehr Kostbares. Das ist Epheser 2, 15. Indem er, der Herr Jesus, in seinem Fleisch das Gesetz der Gebote in Satzungen vernichtet hat. Ja, das Alte vernichtet, das auch das Gesetz der Gebote mit eingeschlossen. Wozu? Um in sich selbst die zwei, das heißt Juden und Griechen, Juden und Nationen, zu einem neuen Menschen zu schaffen. Das hat er ja getan. Durch seinen Tod, seine Auferstehung. Einen neuen Menschen, an dem wir heute Anteil haben. Und den wir anziehen können, weißt du?
Der neue Mensch ist jetzt da und du kannst ihn anziehen. Vorher ging das noch nicht, aber jetzt ist er da, er hat ihn geschaffen. Muss ihn nur noch nehmen. Hey Jesus, und es ist nicht etwas, was du nur alleine tust, sondern wir gemeinsam ziehen diesen einen neuen Menschen an. Stück für Stück, jeden Tag aufs Neue. Du dich am Morgen anziehst, dann denk dran, ich habe den neuen Menschen angezogen. Ich ziehe jetzt auch Christus an. Ja? Nicht nur meine Hose, mein Hemd oder meine Jacke, sondern ich ziehe Christus an. Den lebendigen Christus, den einen neuen Menschen. Ja, so ist er, der Erstgeborene aus den Toten. Das hat er alles durch seine Totenauferstehung vollbracht. Und das liegt alles damit drin. Diesen einfachen, kurzen Satz, der Erstgeborene aus den Toten. Das müssen wir genießen. Mein Herr ist der Erstgeborene aus den Toten. Und das heißt auch gleich damit, dass er ist durch Totenauferstehung gegangen. Auch wir werden da durchgehen. Selbst wenn jemand sterben muss oder wenn wir sterben müssen, der Herr wird uns wieder auferwecken. Und damit zusammenhängt, er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Das sieht man natürlich in vielen Stellen. Ich habe jetzt besonders, wenn ich da Offenbarung 1, die Verse 12 bis 16 hervorheben. Sind also die drei Abschnitte in der Bibel gehören irgendwie zu dem Abschnitt von Kolosser, den ich jetzt hatte. Das ist Johannes 1, Hebräer 1 und Offenbarung 1. Johannes 1 und Hebräer 1 mehr um den Sohn Gottes. Aber in Offenbarung 1, da offenbart er sich als der Menschensohn. Johannes ist dort auf der Insel in Verbannung. Und dann hört er hinter sich eine Stimme, wendet sich, ich lese weiter in Vers 12, Kapitel 1, und ich wandte mich um, nach der Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern einen, der einem Menschensohn gleich war, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte und an der Brust begürtet mit einem goldenen Gürtel. Und sein Haupt und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich leuchtendem Erz, wie im Schmelzofen glühend gemacht, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Das ist der Menschensohn. Es ist nicht mehr der Herr, der hier auf der Erde gewandelt ist. Es ist derselbe, aber es ist der Mensch in der Herrlichkeit. Er ist immer noch Mensch. Aber seine Erscheinung, die war so, dass Johannes wie tot zu seinen Füßen fiel. Das heißt, wir haben eine gesunde Furcht, auch vor ihm. Es ist gesund, richtig und wichtig, dass wir den Herrn als das Haupt der Gemeinde fürchten und wirklich respektieren. Uns nicht trauen, einfach ihm zu widersprechen und uns ihm zu widersetzen. Diese Seite müssen wir wirklich klar vor unseren Augen haben. Heute im Christentum, gut, bei vielen Christen, das so, diese Seite irgendwie etwas vergessen. Es ist der Heilige, der gerechte Gott, dem wir auch gehorchen. Aber das ist die eine Seite von ihm. Er ist und bleibt der Menschensohn, wie Johannes zu ihm so fiel, wie tot. Was macht er? Er legt seine Rechte auf mich und sprach: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Also er ist für dich. Er ist nie gegen dich.
Selbst wenn du ihm mal widersprichst, er ist immer noch für dich. Gut, er weiß dann schon, in angemessener Weise mit dir umzugehen, das ist klar. Und wir sollen seine Geduld nicht über die Maßen strapazieren. Es ist gut, ihn zu fürchten und ihm untertan zu sein. In Epheser heißt es, wie die Gemeinde ist Christus untertan in allem. Nicht nur in manchen Dingen, sondern in allem. Komplett ist sie Christus untertan. Er ist das Haupt. Heißt, wenn meine Glieder meinem Haupt nicht untertan sind, dann bin ich krank. Das wäre schlimm, wenn der Arm nur so macht und es wäre schlimm. Ja. Und so soll auch die Gemeinde dem Haupt, welches Christus ist, völlig untertan sein. Lob den Herrn. Das ist Herrlichkeit. Und der Herr als das Haupt, er ist für uns. Er liebt dich. Er ist sogar für dich gestorben. Du bist ihm so kostbar, so wichtig. Und wenn wir Furcht haben vor ihm, dann ist es nicht eine komische Furcht. Seine Furcht so in, ich weiß nicht, vielleicht ist Furcht auch das falsche Wort, aber die Bibel sagt so, fürchtet, ja, fürchtet Gott. Ein tiefer Respekt einfach. Ihn zu ehren, zu lieben, ihm sich völlig zu unterstellen. Er ist das Haupt des Leibes. Und als solcher ist er dann auch in den Kapiteln 2 und 3 in Offenbarung, da redet er dann zu den Gemeinden. Und es ist ein Reden voller Liebe, aber auch voller Ermahnung. Ja. Der Herr spricht dort mal sozusagen Klartext. Er nimmt kein Blatt vor den Mund. Er sagt ganz deutlich, dies und das, es ist gut, was ihr da macht. Aber ich habe gegen dich. Und solch ein Sprechen brauchen wir. Weil der Herr will seine Gemeinde sich so darstellen, dass sie ihm gefällt. Des Vaters Wohlgefallen ruht auf ihm, aber soll auch auf der Gemeinde ruhen, nicht nur auf dem Sohn. Und dafür brauchen wir sein Ermahnen, sein Richten, sein Behandeln, seine Liebe, natürlich, aber auch sein Richten und Behandeln. Und es ist gut, darauf zu hören. Noch kurz zu dem letzten Punkt, den wir hier haben im Kolosser. Nochmal, er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er, der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Ja, darüber könnt ihr noch mehr sagen, damit er in allem der Erste sei. Aber ich möchte jetzt noch Vers 19. Denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen. Das ist Christus. Die ganze Fülle der Gottheit wohnt in ihm. Wir haben auch im Buch, da wo das sehr schön auch zeigt. Das heißt, Christus, die Wirklichkeit aller geistlichen Dinge. Ich rate euch, das mal zu lesen. Jetzt gerade im Anschluss an diese Konferenz. Ich habe es nicht ganz geschafft, aber im Vorfeld der Konferenz mal angefangen zu lesen. So kostbar. Steigt ruhig rein in die Bücher. Es steht dort hinten. Sicher, wir brauchen in erster Linie die Bibel. Aber um die Bibel zu verstehen, da einzudringen, dieses kostbare Wort, da haben Generationen von Menschen gearbeitet und sie haben gelesen, haben Dinge entdeckt, haben sie aufgeschrieben. Und wenn du meinst, du könntest nun gleich da reinhopfen und alles richtig verstehen, ist ein bisschen vermessen. Du brauchst die Hilfe von anderen, dort einzudringen. Wir haben die Geschwister in der Gemeinde, sicherlich. Aber es gibt auch andere Brüder, die schon früher gelebt haben, gell? Und die uns da helfen können. Deswegen greift so auch zu den Büchern. Sie führen, sollen nie weg von der Bibel für uns, die Bibel nie ersetzen. Sollen hinführen zur Bibel. Und das tun sie, wenn es ein gutes Buch ist. Natürlich, ja. Gibt Bücher, die lesen wir besser nicht, führen weg vom Herrn. Aber ich denke, es gibt gute Bücher. Ja. Büchertisch sind da einige, im Verlag sind viele erschienen. Ich habe schon so viel davon profitiert. Das wirklich in dieses Wort einzudringen. Sonst verstehe ich vielleicht nur ein bisschen was.
Aber da kann ich mehr verstehen, mehr eindringen. Der Herr kann mehr Licht geben. Amen. Christus ist die Wirklichkeit aller geistlichen Dinge. Die ganze Fülle Gottes, sie wohnt in ihm. Ja. Im Johannesevangelium gibt es diese bekannten Ich-Bin-Worte. Die kann man alle so wunderbar genießen. Ich lese es einfach mal kurz vor. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Tür. Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weinstock. Lob den Herrn. Das ist alles der Herr. Ja. Die ganze Fülle ist in ihm. Wenn du irgendeinen Bedarf brauchst, du musst zum Herrn kommen. Da ist die ganze Fülle. Da ist der Ich Bin. Egal, wo dein Mangel ist. Manche suchen hier Trost, da Hilfe, hier etwas. Dies kann mir helfen. Jener Mensch ist so gut und hilft mir. Komm zum Herrn. Der Herr ist der Ich Bin. Bruder sowieso ist nicht der Ich Bin. Aber der Jesus ist der Ich Bin. In ihm ist die ganze Fülle Gottes. Und das Wunderbare ist, bei dem letzten Wort hier, ich bin der Weinstock, da gibt's noch einen zweiten Satz. Wer kennt ihn? Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Das heißt, wir hängen da dran. Eine Rebe, was macht die? Die hängt am Weinstock. Und was bekommt die vom Weinstock? Was meint ihr? Was bekommt die? Den Saft vom Weinstock. Alles, was er da isst, was er hier beschreibt, gell? Das Licht der Welt. Dann hast du auch Licht. Die Tür, der Jesus ist deine Tür. Na, er ist dein Brot. Er ist die Auferstehung. Er ist das Leben. Du hast vielleicht keinen Weg, aber der Herr hat einen Weg für dich. Alle diese Dinge, du bist seine Rebe. Er ist der Weinstock und du bist die Rebe. Die ganze Fülle Gottes wohnt in ihm. Und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Lobe den Herrn. Es gibt dann noch drei weitere, die Vollständigkeit halber, muss ich die noch dazu zählen. Auch noch, vielleicht findet ihr noch mehr, aber ich kenne noch drei. Und zwar, die kommen in Offenbarung. Ich bin das A und das O. Ich bin der Anfang und das Ende, der Lebendige. Und ich bin die Wurzel und der Nachkomme Davids. Wieder beides, gell? Die Wurzel und der Nachkomme Davids. Wer kann das sein? Nur der Herr, gell? Und ich bin der helle Morgenstern. Es ist alles unser Herr. Oh Herr, wir loben dich, Herr. Herr Jesus Christus, wir danken dir, Herr, für deine wunderbare Person. Erscheine du uns noch mehr allen, Herr. Herr, dass wir dich sehen, Herr. Amen, Herr.
Lob den Herrn für unseren Christus. Und ja, für diesen Christus und diesen Willen Gottes braucht es wirklich geistliche Weisheit, geistliches Verständnis. Und das will der Herr uns in dieser Zeit vermitteln. Beim Lesen kam ich zu Johannes 3, da heißt es am Ende, der von oben her kommt, ist über allen. Wer von der Erde ist, der ist von der Erde und redet von der Erde. Der vom Himmel kommt, ist über allen. Amen. Der ist über allen. Mein Eindruck ist, also wir wissen das schon, wir haben das gehört, aber wir brauchen darin ein geistliches Verständnis. Und hier geht es um eine geistliche Weisheit. Wir brauchen da auch eine Bewusstseinserweiterung. Ja, wir brauchen mehr Bewusstsein von dem Christus. Welch einen Christus hat Gott? Welch einen Christus hat er uns gegeben? Das ist das Anliegen und das ist ein starkes Anliegen und der Herr ist noch reicher und noch mehr und vor allen Dingen höher. Er ist über allen und aber möchte, dass wir ihn kennen als solch einen. Und wenn er so zu uns redet, dann will er das auch und dann führt er uns da auch hinein. Und dann sagt er auch, 35, der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Ja, das ist wirklich so. Also wir haben ja diesen Sohn der Liebe im Kolosser 1. Und in der Person Gottes ist er der Sohn der Liebe. Und im Plan Gottes und im Willen Gottes, wofür wir beten, dass wir davon erfüllt werden, da ist er der Christus. Und in diesen Versen ab Vers 15 wird er so wunderbar beschrieben. Er ist das Ebenbild Gottes. Gottes Ausdruck ist er. Das ist er schon von Anfang an gewesen. Und er ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Und so einen Christus haben wir. Herr, du bist wunderbar. Du bist schon der Erstgeborene aller Schöpfung. Und in ihm ist alles geschaffen worden. Ich habe das genossen in der letzten Zeit. Wenn wir durch den Hohenheimer Park gegangen sind, diese wunderbaren Magnolienbäume gerade, das sollen wir mal in Verbindung zu Christus bringen. In dir ist alles geschaffen worden. Das Sichtbare, das Unsichtbare, alles steht in Beziehung zu ihm. Der Herr muss unsere inneren Augen öffnen und dann kommt eine Zeit, wo das auch alle sehen. Dass alle Dinge Christus zeigen. Das genießen wir. Er ist so reich. Und alles ist in ihm geschaffen worden, in den Himmeln, auf der Erde. Alles, was uns so zur Verfügung steht, ist in ihm geschaffen. Das Sichtbare und das Unsichtbare, Throne, Herrschaften, Mächte der Gewalten, alles ist durch ihn und auch zu ihm hin geschaffen. Gott hat in seinem Plan vorgesehen, dass alles, was geschaffen ist, Christus gehört. Das ist ein klares Besitzverhältnis. Es gehört nicht Menschen, es gehört nicht irgendjemand. Alles ist zu ihm hingeschaffen. So ein Christus. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Das ist ja Hebräer 1. Er hält alles zusammen. Es besteht alles in ihm. Alles, wir selber auch bestehen in ihm. Und dann will ich noch sagen, es geht dem Herrn auch noch darum, dass dieser Christus für uns so bedeutsam ist, weil er auch das Haupt des Leibes ist, der Gemeinde, er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste ist. Und wenn er der Erstgeborene ist, dann gibt es viele Mitgeborene. Und das sind wir, das ist seine Gemeinde. Und in seiner Gemeinde will dieser Christus auch der Erste sein. Und will er alles sein. Und heute ist es so wichtig, dass wir auch ein Bewusstsein haben, der Herr braucht uns als seine vielen Brüder, um durch uns zum Ausdruck zu kommen. So wie die ganze Fülle damals in Christus sichtbar war, so will das Leben Christi und alles, was Christus ist, heute durch seine Gemeinde zum Ausdruck gebracht werden. Wir sind wirklich in einem sehr großen Werk, in einem sehr großen Plan. Und deswegen will der Herr, dass wir ihn als diesen Christus kennen. Wenn sich der Herr uns als dieser Christus zeigt, der so groß ist, in dem alles besteht, dann werden wir als seine Gemeinde auch weiter in ihm bestehen. Dann wird er uns auch weiter in sein Bild hinein gleichgestalten. Dann wird sein Ausdruck durch die Gemeinde auch hervorgebracht. Dann wird seine Gemeinde auch wachsen, bis hin zum Maß des vollen Wuchses. Dann werden wir in die Wirklichkeit hineingebracht werden davon, was es heißt, dass Christus alles und in allen ist. Das will der Herr haben und das will er mit seiner Gemeinde zum Ziel bringen, damit seine Gemeinde vollgefüllt ist mit ihm und dass er auch wiederkommen kann, sich in seiner Gemeinde wiederfindet. Lob den Herrn für unseren wunderbaren, allumfassenden Christus.
Lobe den Herrn, der Herr ist allumfassend. Und doch will er von uns in vielen kleinen Einzelheiten erfahren werden und gekannt werden. Wenn wir sagen, alles ist Christus, dann stimmt das zwar, aber es ist ein bisschen pauschal. Es ist richtig. Und alles, was mir widerfährt, alles, was ich suche, was ich möchte, in allem kann ich Christus suchen und in allem kann ich Christus erfahren. Ganz kleinteilig, detailliert in allen Facetten meines Lebens. Ich möchte noch einen Vers lesen von denen, die wir heute gelesen haben. Kolosser 2, Vers 17, dort sagt Paulus, er ist vor allem. Egal was, er ist. Das ist der Name, der eigentlich der Name Gottes, wie er sich zum Beispiel Mose zu erkennen gibt, wo er sagt, ich bin, der ich bin. Und der Herr sagt in Johannes 8 zu den Pharisäern, sagt er, ehe Abraham wurde, bin ich. Das sind diese, ich bin. Das ist, er ist auch Mensch, er ist der Sohn und ist auch der ewige Gott. Er ist vor allem. Lob den Herrn.